Vater, dass du adäquat bist für alles, für alle unsere Nöte, für alle unsere Bedarf. Du bist größer wie unsere Glauben, wie unsere Zweifel. Und du bist einfach allmächtiger Gott. Und wir beten, Vater, dass heute Nachmittag, dass du uns ansprichst durch dein Wort und durch dein Geist, dass wir uns in dir freuen danach. Im Namen Jesu. Amen. So, ja, ich bin ein bisschen an meinen Text gebunden. Es ist immer so, auf Deutsch habe ich nicht so die Freiheit, einfach zu reden, weil Hannah, meine Tochter, ist durch den Text gegangen und hat das, was krumm war, ein bisschen gerade gebogen, aber immerhin, bin immer ein bisschen fest an meinen Text. Aber als ich an Silvester gedacht habe, in dieser Zeit, Neujahr, es ist wirklich eine Zeit, wo man nimmt sein Leben unter die Lupe und fragt sich, bin ich hier richtig? Muss ich hier oder da was ändern? Ja, das ist irgendwie eine Zeit, wo man sich in Frage stellt. Und wenn man mit Maschinen Probleme hat, soll man am besten zurück zum Grundposition fahren und von da neu aus kalibrieren. Und es brachte mich zu einer Frage, als Christen, wo ist unsere Grundposition? Wenn alles irgendwie außer Kontrolle fliegt und wir müssen uns zusammenrappeln, wo gehen wir zurück? Zu welchem Punkt? Und ich möchte diese Frage anschauen durch einen Text. Ich sage euch diesen Text später, aber ich habe mit diesem Gedanken im Hinterkopf, schauen wir einen Text an mit den Fragen. So vier Fragen haben wir im Hinterkopf. Wer ist Gott? Wer bin ich? Was für eine Beziehung habe ich mit Gott? Und wie soll ich jetzt vorgehen? So, dies sind quasi, was wir machen sollen. Okay. Und ich habe einfach für die Kinder, die nicht zahlreich hier sind, das ist okay, einfach eine Beispielsituation ausgedacht zur Beschreibung des Hintergrunds. Stellt euch vor, ihr möchtet das Evangelium verbreiten und deswegen baut ihr eine christliche Schule. Und es kostet viel Geld und es hat alle Schickimickis und es ist groß und da ist was los. Die haben Gebetsstunden, Feste, Musik, allerlei Aktivitäten. So, es hört sich super an. Du gehst in die Schule als Schüler oder Schülerin und du bist total aufgeregt. Und es muss wirklich super sein. Und du kommst an und ziemlich schnell merkst du, dass die Leute Götzen in den Klassenräumen anbeten. Und dann es ist viel Mobbing im Pausenhof. Und die starken Leute alles von den Schwächeren klauen. Und dass alle, die sich weigern, verprügelt werden. Und wenn du mit dem Aufsichtslehrern sprechen willst, wollen sie nichts davon wissen. Die haben christliche Veranstaltungen, aber niemand nimmt es wirklich ernst. Und es ist volle Saufen und Flirten und es ist wirklich ganz, ganz schlimm in der Schule. Und diese Schule, die von außen wunderschön und dynamisch aussieht, aber innen drin ist es furchtbar. Und zumindest der Schulleiter versucht, die Schule richtig zu leiten, aber dann stirbt er. Und jetzt weißt du überhaupt nicht mehr, was du machen sollst. Und du betest zu Gott und du sagst, Gott, was wirst du hier machen? Und Gott antwortet, ich werde alle Leute wegschleppen lassen, und die ganze Schule mit riesiger Backen platt machen. Das werde ich machen. Und du gehst in die Gemeinde an einem ganz normalen Sonntag und dort siehst du etwas, das dein Leben absolut auf den Kopf stellt. Und ich spreche nämlich gerade von Jesaja, dem Propheten Jesaja. So, Jesaja Kapitel 6, da will ich hin. So, wir werden Jesaja Kapitel 6 anschauen, Stück für Stück durchlesen und nochmal diese Leitfragen uns zu stellen. Wer ist Gott? Wer bin ich? Was für eine Beziehung habe ich mit Gott? Und wie soll ich jetzt vorgehen? Dies sind quasi unsere Fragen, die wir uns anfragen. Und genau wie diese Schule mit sämtlichen Schickimickis ging es Juda finanziell wirklich gut. Und die Leute haben religiöse Veranstaltungen immer betrieben. Aber nebenbei hatten sie Götzendienst betrieben und haben die Armen erpresst und ausgebeutet. Quasi noch ein Motto: Wir können schlechte Sachen machen, aber gleichzeitig Gott befriedigen, indem wir in den Tempel gehen und Gott anbeten. So, mit diesem Hintergrund ist Jesaja in den Tempel gegangen. Und zusätzlich, gerade zu der Zeit, ist der gute König Josia gestorben. Schlecht, es war ganz schlecht. Aber hier hat er eine Begegnung mit Gott. So schauen wir Jesaja Kapitel 6, Verse 1 bis 4 zuerst. Jesaja 6, 1 bis 4. Ich habe hier in Einheitsversion einfach mal für mich als Ausländer. Es ist deutlich einfacher. Ich lese einfach so vor, wie es ich hier habe. Im Todesjahr des Königs Josia, da sah ich den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel aus. Seraphim standen über ihn. Sechs Flügel hatte jeder. Mit zwei Flügeln bedeckte er sein Gesicht, mit zwei bedeckte er seine Füße und mit zwei flog er. Und einer rief dem anderen zu und sagte: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscharen. Erfüllt ist die ganze Erde seiner Heiligkeit, von seiner Heiligkeit. Und es erbeben die Türzapfen in den Schwellen vor der Stimme des Rufenden. Das Haus füllte sich mit Rauch. So, das ist wirklich ein Erlebnis. Stell dich mal vor, du gehst in die Gemeinde und denkst, Camilla wird Musik machen, Ewald wird was predigen und danach Kaffee und was Süßes. Und doch, stattdessen hast du eine Vision von Gott. Und du siehst Gott auf seinem Thron und die Säume seines Gewandes decken alles ab. Es liegt über alle Stühlen bis zu den Fenstersims in alle Richtungen die Säume seines Gewandes. Die Könige haben immer ihre Herrlichkeit durch ihre Gewand gezeigt. Im Königshof gab es immer den König mit seinem herrlichen Gewand und die Königin mit ihrem herrlichen Gewand und ein paar Prinzen und Prinzessinnen und ihre Herrlichkeit. Aber im Himmel gehört die ganze Herrlichkeit einer einzigen Person. Und das ist Gott. So, hier sehen wir Gott. Lesen wir weiter. Und die Seraphim standen über ihm. Sechs Flügel hatte jeder. Mit zwei Flügeln bedeckte er sein Gesicht, mit zwei bedeckte er seine Füße und mit zwei flog er. So, Seraphim ist einfach Mehrzahl. So, ein Seraph, zwei Seraphim. Das habe ich mir immer in Deutsch gemacht. Ein Haus, zwei Häuser. Ein Seraph, zwei Seraphim und so weiter. So. Und wir wissen eigentlich nicht viel von den Seraphim. Die kommen nur hier vor in der ganzen Bibel. Und wir wissen aber das Seraphim heißt die Brennenden. Und vielleicht ist es eigentlich kein Substantiv, vielleicht ist es ein Adjektiv, vielleicht sagt Jesaja, ich habe brennende Dinge gesehen, die über ihm standen. Und du fragst, was für brennende Dinge? Und das weiß ich aber auch nicht. Aber die haben eben gebrannt, die waren bei Brennen. Ich sage einfach, was ich gesehen habe. Brennende, ich habe brennende gesehen. Und jedes davon hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht. Weil Gott so herrlich ist, dass sie ihn nicht anschauen können. Kannst du das dir vorstellen? Sogar diese feurige, brennende Wesen können Gott nicht anschauen. Und mit 2 bedeckte er seine Füße. Die Füße symbolisieren irgendwie die Unvollkommenheit der Schöpfung. Genau wie vor einem König. Stell dir vor, du stehst vor einem König und plötzlich merkst du einen Kaffeefleck auf dem Hemd. Du willst das unbedingt abdecken und dass er das nicht sieht. Man will perfekt vor dem König stehen. Und da deckten sie sich ihre Füße vor dem ewigen Gott. Und so war es bei ihnen. Und einer rief dem anderen zu und sagte, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscharen. Ich hab mir lang rumgeschaut wegen der Wort heilig, man kann ewig darüber reden. Ich gebe euch einfach eine Definition, die ich im Internet gefunden habe und was ich sehr gut fand. Heiligkeit ist ein Wesen zu Gottes, der die Reinheit liebt und das Böse abweist. Und es bedeutet, dass er abgesondert und völlig unterschieden ist von allem, was wir Menschen erkennen und verstehen können. Wir können Gott in seiner Herrlichkeit nicht ergründen, wenn wir von ihm etwas verstehen sollen oder dürfen. Denn ist dies nur, wenn Gott selbst sich uns offenbart. Das fand ich sehr, sehr gut. Gott ist absolut anders, ganz anders als wir. Er ist ewig, er ist rein, in einer Art und Weise, die wir uns kaum vorstellen können. Aber warum sagen sie heilig, heilig, heilig 3-mal? Wir wissen eigentlich nicht, wir können spekulieren. Vielleicht deswegen, wenn du was in der hebräischen Sprache betonen möchtest oder richtig oder wichtig machen möchtest, dann sagst du es 2-mal. Zum Beispiel sagte Jesus immer, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Aber etwas 3-mal kommt sehr selten vor und es ist sogar wahrscheinlich grammatikalisch falsch. Die biegen sogar die Sprache, was auszudrücken. Es kommt wirklich äußerst selten vor. Und was die damit sagen ist, Gott ist heiliger als heilig. Seine Heiligkeit übertrifft alles, was wir uns vorstellen können. Vielleicht deutet es die Dreieinigkeit Gottes an. Vielleicht spricht es an die Wiederholung an. Wir wissen in Offenbarung 4 und 5, dass die Engel rufen Tag und Nacht. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Und wir wissen auch, es steht da, die Zahl der Engel war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. So 10.000 mal 10.000 ist 100 Millionen. Wenn man denkt, das ist ein ganz, ganz abgespecktes Bild, was Jesaja uns gibt. Hunderte Millionen, während ich jetzt predige, loben Gott Hunderte von Millionen von Wesen, vor dem wir uns einfach fallen würde und anbeten würde, weil sie so herrlich sind. So ist Gott. Und die werden nie müde zu rufen, heilig, heilig, heilig. Was für eine unbeschreibliche, herrliche Person Gott ist. Es war interessant, R.C. Sproul, ob ihr ihn kennt, ein Theologe in Amerika, der hat mal gesagt, wenn wir an diese feurigen Engel denken, dann denken wir an und dann denken wir nochmal an einen Regenwurm. Okay? Und wer ist Gott ähnlicher? Diese Engel oder ein Regenwurm? Das ist irgendwie eine ganz doofe Frage von einem Theologe, aber das hat er gefragt, ja? Und alle haben gesagt, ja, der Engel, offensichtlich, klar. Und dann hat er gesagt, okay, und na, ich benutze ein Beispiel, wie er benutzt hat. Ich brauche irgendwie ein Opfer hier. Manu, darf ich dich benutzen hier? Okay, so ich bin vielleicht 3 oder 4 Zentimeter größer wie Manu. Ja? So, plus minus. Aber stellt ihr vor, wir gehen draußen und die Sonne steht hoch im Himmel und ich sage, hey Manu, weißt du was? Ich bin Moment, ich muss das finden. Ich bin der Sonne näher als du. Bin ganz stolz auf mich. Aber so ein Blödsinn, oder? So absolut, so doof. So eine absurde Aussage. Weil wir beide Meilen, Meilen, Millionen von Meilen weit sind von der Sonne. Und genau so hat R.C. Sproul gesagt, wenn wir sagen, ein Engel ist Gott viel ähnlicher wie ein Regenwurm, machen wir genau das gleiche Fehler. Weil Gott ewig ist. Bevor überhaupt Raum und Zeit war, gab es Gott. Die drei Persönlichkeiten der drei Einigkeiten waren immer völlig zufrieden in ihrer Gemeinschaft. Gott hat alle Macht, ist allwissend, ist überall gegenwärtig. Wir stoßen ständig an unsere Grenzen. Unsere Kraft geht aus, unsere Kenntnis ist voller Lücken. Wir können nur an einem Platz zu einer Zeit sein. Und obwohl die Engel auf einer ganz anderen Ebene sind, geht es ihnen bestimmt ähnlich. Aber Gott stellt sich nie Fragen. Was würde passieren, wenn? Oder wie schaffe ich das? Gott ist original und wir sind Duplikat. Gott ist die Quelle und die ganze Universum trinkt davon. Gott ist vollkommen und wir sind immer am Werden und sind nie vollkommen. Gott strahlt von sich aus und die ganze Schöpfung bekommt ihren Glanz von ihm. Man sieht den Unterschied hier. Die Engel können Gott nicht anschauen. Er ist einfach zu hell oder zu brillant. Die schämen sich, ihre Füße zu zeigen. Sie können Gott nicht komplett erkennen und die können sich auch nicht völlig offenbaren, Gott offenbaren. Sie sprechen ihn nicht mal an, die rufen einander zu. Sondern, ja, und ohne die Erlaubnis eines Königs sprichst du nie einen König an. Der muss zuerst Erlaubnis geben. Und wir sehen hier, da ist eine Barriere zwischen Schöpfer und Schöpfung. Sie rufen heilig, heilig, heilig ist Jahwe. Ich bin, der ewige Gott. Können wir jetzt Johannes Kapitel 12, Verse 39 anschauen. Jesaja sieht diese unvorstellbare Vision von Gott. Unglaublich. Und dann Johannes zitiert das. Johannes zitiert diesen Text in Johannes Kapitel 12. Ab Oh, sorry, 39. So, und hier, wir haben es noch nicht gelesen, wir werden es gleich lesen. Hier zitiert Johannes Jesaja Kapitel 6 und er schreibt: Denn sie konnten nicht glauben, weil Jesaja an einer anderen Stelle gesagt hat, er hat ihre Augen blind gemacht und ihr Herz hart, damit sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihrem Herzen nicht zur Einsicht kommen, damit sie sich nicht bekehren und sich und ich sie nicht heile. So, was ist Jesaja Kapitel 6 genau? Dieser Text, wo wir anschauen. Und dann geht er weiter. Das sagte Jesaja, weil er Jesu Herrlichkeit gesehen hatte. Über ihn nämlich hat er gesprochen. Okay. So das Wesen, das Jesaja gesehen hat, war Jesus. Diese Jahwe, diese Ich bin der Ich bin, diese ewige Gott. Ich kann mir vorstellen, ein Rabbi liest diesen Text in Johannes. Der würde außer Sinn, das ist so, was er sagt, ist, dieser Jesus war der ewige Gott. Ich bin der Ich bin. Das heilige, unnahbare, ewige Wesen würde in eine Krippe hingelegt. Er hat ein paar Jahre als Zimmermann gearbeitet. Er ließ sich an ein Kreuz festnageln und erfuhr unsere ewige Strafe. Diese Wesen, die Engel anbeten. Für die Muslime ist das eine absolute Scheußlichkeit, was ich gerade gesagt habe. Es ist so eine Gotteslästerung. Und ich gebe denen ein Stück weit Recht. Es ist entweder eine enorme Gotteslästerung, oder es ist wahr und es ist die größte Wunder, die das Universum je gesehen hat. So, das ist unsere erste Frage. Wer ist Gott? Die andere Frage geht doch schneller. So, unsere zweite Frage: Wer bin ich? So, jetzt zurück zu Jesaja Kapitel 6, Verse 5. Jesaja 6, 5. Das sagte ich, weh mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann unreiner Lippen bin ich und mitten in einem Volk unreiner Lippen wohne ich, denn den König, den Herrn der Herrscharen, haben meine Augen gesehen. In den letzten Kapitel, so Kapitel 5 von Jesaja, hat Jesaja fünfmal gesagt, weh denen, die das und das und das machen. Immer wieder mal, weh denen. Und jetzt, die sind verflucht, die sind verdammt. Und jetzt sagt er, weh mir. Ich bin kein Stück besser als alle anderen. Wenn du dich mit deinen Mitmenschen vergleichst, vielleicht schneidest du gar nicht so schlecht ab. Aber vor dem ewigen Gott gerätst du plötzlich in Panik. Und ich weiß noch, es ist mir immer noch sonnenklar, als Gott John Duncan, dem netten Kerl, seine echte Situation gezeigt hat. Und ich war platt, ich war absolut hoffnungslos vor einem ewigen Gott, das weiß ich noch. Das ist 40 Jahre her, als ich ganz, ganz jung war. So, aber diese Frage, wer bin ich? Vor Gott bin ich ein Mensch, der durch und durch unrein ist. So, meine nächste Frage: Was ist die Beziehung zwischen Gott und mir? Von Verse 6, Jesaja 6, 6 und 7, lesen wir das. Und da flog einer der Seraphim zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle. die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sagte, siehe, dies hat deine Lippe berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Die Kohle vom Altar spricht vom Opfer Jesu. Diese brennende, heiße Kohle berührt genau die Stelle, an der Jesaja sich am dreckigsten fühlte. Und statt komplett durch diese Kraft zerstört und überwältigt zu werden, wird er geheilt. So, wie kann das sein? Die Herrlichkeit Gottes kommt in Berührung mit der Sünde der Menschheit und statt zerstört zu werden, wird Jesaja gereinigt. Und genau das ist, was am Kreuz passiert ist. Genau das. Hier ist noch was völlig Unvorstellbares. Und doch ist es wahr. Lass uns an diesem Punkt ein bisschen verweilen. Die Engel sind sagenhafte Wesen. An der Offenbarung sieht Johannes einen Engel und fällt zu seinen Füßen, um ihn anzubeten. Die Engel waren bei der Schöpfung der Welt. Im Hebräerbrief steht es, sind die nicht alle nur dienende Geister, ausgesandt, um denen zu helfen, die das Heil erben sollen? Der Engel konnte die Kohle nicht berühren. Merkt ihr das? Diese mächtige Wesen konnte diese Kohle nicht berühren, musste Zange benutzen, weil sie einfach so heiß war. Und doch berührte diese Kohle die Lippen Jesajas, ohne ihn zu verletzen. Und ich persönlich finde, dass eine tiefe Wahrheit steckt hier drin. Engel wissen nicht, was es bedeutet, vergeben zu sein. Die erleben keine Gnade Gottes direkt. Engel sind Diener, aber wir sind das Abbild Gottes gemacht. Wir sind Freunde Gottes, wir sind Kinder Gottes, wir sind die Braut Christi. Und als Adam Eva sieht, schreit er, endlich! Das endlich ist Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Sie ist genau wie ich. Ich kann mein Herz mit ihr teilen. Ich kann mit ihr alles, was in mir ist, erzählen. Ich kann Gemeinschaft mit ihr haben. Schauen wir Epheser 5, Kapitel 5, Verse 31 an. So, wir denken an diese. Paulus schaut zurück zu Adam und Eva. Und er schreibt, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Wir werden ein Fleisch mit Gott sein. Ein Fleisch mit Gott. Was bedeutet das? Braut Christi in der Ewigkeit. Eine größere Gnade kann ich geben. Petrus spricht von der Gnade Gottes gegenüber von der Gnade Gottes gegenüber der Gemeinde und schreibt, das alles zu sehen ist sogar das Verlangen der Engel. Es ist so was Fantastisches, wie Gott mit Menschen umgeht, mit seiner Gemeinde umgeht. Schauen wir Epheser Kapitel 3, Verse 10. So soll jetzt den Fürsten und Gewalten des himmlischen Bereichs durch die Kirche die vielfältige Weisheit Gottes kundgetan werden. Unsere Rettung ist so unvorstellbar groß. Der Erzengel Gabriel sagt zu Micha, hey Micha, schau mal, wie Gott mit diesem Mensch umgeht. Da das kann gar nicht wahr sein. Und Michael antwortet, doch, die Gnade Gottes ist so viel mehr, wie wir je vorgestellt haben. Gott, sein Umgang mit der Gemeinde ist so unvorstellbar, ist so wunderbar. Jesus sagt in Johannes 15, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleiben meine Liebe. Was für eine Aussage. Man muss das wirklich durch den Kopf gehen lassen, mehrmals. Diese ewige Liebe zwischen Vater und Sohn. Okay, so jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt. Was ist für eine Beziehung herrscht zwischen uns und Gott? Und mein letzter Punkt. Wie soll ich jetzt umgehen? So Jesaja 6, Kapitel 6, Verse 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn und sprach, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und da sprach ich, hier bin ich, sende mich. So Jesaja endlich einmal erkannt, was für ein toller Hecht er ist, oder? Ja, jetzt, sende mich. Wie kann es sein, dass er kurz davor platt an seinem Gesicht lag und fühlte sich völlig untauglich, nicht nur für Dienst, sondern für Existenz überhaupt? Und jetzt schreit er, sende mich, hier bin ich. Und meine Antwort ist, wenn jemand die Gnade Gottes wahrnimmt, das löst eine enorme Freiheit aus. Stell dir vor, du hast zwei Jungs, die einen Wettkampf rennen müssen und ihre Väter sind dabei. Zwei verschiedene Jungs, zwei Väter. Der eine Sohn denkt, vielleicht, wenn ich gewinne, liebt mein Vater mich endlich. Vielleicht ist er dann mit mir zufrieden, wenn ich mal gewinne. Und der andere denkt, ich bin so froh, dass Papa da ist. Er liebt mich so sehr. Er hat mich lieb, egal ob ich gewinne oder ob ich als Letzter ankomme. So ein toller Papa. Ich möchte ihm so gerne eine Freude machen. Und die Startpistole knallt der eine Junge rennt verkrampft und nervös und verspannt vor sich hin und der zweite rennt mit übersprüdelnder Freude, getragen von der Liebe seines Vaters. Und das ist, was die Gnade in unserem Leben auswirkt. Wenn es ein 100 Meter Rennen ist, gewinnt vielleicht der eine oder vielleicht der andere. Aber wenn es ein Marathon ist, gewinnt bestimmt der Junge, der von der Liebe seines Vaters getragen wird. Und das Leben ist ein Marathon. Das Leben ist wirklich ein Marathon. Wir gehen weiter, wir sind fast fertig. Jesaja, Kapitel 6, 9 und 10. Da sagte er, geh und sag diesem Volk, hören sollt ihr hören, aber nicht verstehen. Sehen sollt ihr sehen, aber nicht erkennen. Verfette das Herz des Volkes, mach schwer seine Ohren, verkleb seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht, mit seinen Ohren nicht hört, damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und sich so Heilung erschafft. Das kommt einem ganz fies vor, oder? Will Gott nicht, dass jeder Buße tut? Wie kann Gott sowas sagen? Ich verstehe es so, wenn du Jesaja liest, merkst du sehr schnell, dass die Leute Religion lieben, aber die Wahrheit hassen. Sie wollen ahnungslos Opfer darbringen, in Rituale durchführen, solange sie ihren bösen Lebensstil weiterhin treiben können. Gott hatte mehrere Propheten geschickt und die Leute haben sie ignoriert. Und dann schließlich sagt Gott, ihr möchtet nichts verstehen, dann lass ich euch verblöden. Ihr möchtet nichts hören, dann mache ich euch völlig taub. Es ist wie in Römer Kapitel 1, Vers 28. Und da sie es nicht für wert erachteten, sich gemäß ihrer Kenntnis an Gott zu halten, lieferte Gott sie einem haltlosen Denken aus. So, die größte Strafe kommt, wenn Gott dem Menschen gibt, was er eigentlich will. Das ist die größte Strafe. Die wollen taub sein, er mag sie taub. Er kann mitmachen. Aber du siehst, was Gott hier dem Jesaja sagt. Er sagt, Jesaja, dein Predigtdienst wird ein absoluter Flop. Bereite dich dafür. Ja? Und wir können uns vorstellen, was durch Jesajas Kopf ging. Aber Gott, ich wollte eine große Erweckung, eine nationale Rückkehr zu dir. Jesaja Ministries International, das wollte ich. So große Menschenmenge und so weiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesajas größte Hoffnung war ein erwecktes Israel. Dafür lebte er zu der Zeit. Und sein zukünftiger Dienst wird genau das Gegenteil bewirken. So, lesen wir weiter. Jesaja 6, Verse 11 bis 13. Das sagte ich, so das ist Jesaja, wie lang her? Und der Herr sprach, bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner und die Häuser ohne Menschen und das Land zur Öde verwüstet ist, der Herr wird die Menschen weit fortschicken und die Verlassenheit mitten im Land wird groß sein und ist noch ein Zentel darin, so wird es wieder dem Niederbrennen verfallen wie die Terebinte und wie die Eiche, an denen sie fällen ein Stumpf, an denen beim Fällen ein Stumpf bleibt. Ein heiliger Same ist sein Stumpf. Na, ich will nicht das alles auslegen, nur ganz kurz zu sagen. Gott sagte Jesaja, dass sein Traum platzen wird. Aber nachdem alles zerstört ist, nur eins übrig bleibt. Ein heiliger Same ist sein Stumpf. Wer ist dieser Stumpf? Wer kann sagen? Es spricht weiter, Jesaja Kapitel 11, das ist Jesus. Wie man ein ganzer Baum fällt und er bleibt ein Stumpf und dort kommt ein Spross draus. Und es ist Jesus. Alles liegt platt, außer das Einzige, was übrig bleibt, ist Jesus. Und es ist, als ob Gott sagt, Jesaja, ich lasse deinen Traum platzen, weil ich was viel Größeres und Wunderbares vorhabe. Zum Schluss habe ich ein Wort für, vor allem für die jüngere Leute da. Also jüngere Leute, hört zu. Jung ist 0 bis 56, das ist jung. Ja. Und Es kann sein, dass du Gott nachfolgst und plötzlich geht alles schief. Und du stehst da dumm mit und sagst, aber so habe ich mir mein Leben nie vorgestellt. Das Dumme ist, und das, ich sage das nur, weil das ist auch mir so passiert, wo man steht, irgendwann einen Tag steht man da und sagt, das kann alles nicht wahr sein. So habe ich nie vorgestellt. Und es kann sogar sein, dass man Gott gegenüber gehorsam ist und es kommt so an, als ob man Gott straft dich für deine Gehorsamkeit und du blickst gar nicht, was los ist. Das Dumme ist, dass wir oft irgendwie im Hinterkopf einen Deal mit Gott machen. Gott, ich würde mein Leben nach deinem Wort ausrichten und Dienste in der Gemeinde tun. Ich werde mir wirklich Mühe geben und dafür gibst du mir eine tolle Ehe, gesunde Kinder und Arbeitssicherheit. Dies sind alle gute Dinge und ihr sollt die anstreben. Aber Gott darf sich verherrlichen durch deinen Erfolg, aber auch durch deinen Scheitern, durch dein Glück, aber auch durch dein gebrochenes Herz. Und wenn du im Himmel bist und Gott in seiner Herrlichkeit siehst, dann wirst du sagen, jetzt wo ich dich sehe, warst du das Leid wert und so viel mehr. Danke, Herr, dass du mit mir so umgegangen bist. Junge Leute, renn nicht nach einem bestimmten Glückmuster nach. Aber sag dem Herrn, mach mit mir, wie es dir gefällt, für deine Ehre und für dein Ruhm. Ich hatte noch. Liegt es
ein Blatt Papier hier, das ich einfach einschnitt? Jetzt merke ich mit der Zeit, dass ich völlig überzogen habe, aber ich zeige es einfach meinen Schluss. Und
wenn, zurück zu diesem Beispiel mit einer Maschine, wenn das Ding nicht mehr tut, wenn du sündigst, nimm die Gnade Gottes an, wie Jesaja hier gemacht hat. Du hast dich wahrscheinlich überrascht, aber du hast Gott überhaupt nicht überrascht mit deiner Sünde. Wenn Unglück dein Leben überrempelt, zweifelt nicht an die Liebe Gottes, denn Gott hat einen Plan für dein Leben. Und lebe für die Ehre Gottes allein. Das ist Grundposition. Danke fürs Zuhören.